Neue Technologien, neue Entwicklungen, sich ständig verändernde Anforderungen. Die Komplexität, der sich Unternehmen in dieser Zeit stellen müssen, wird immer größer und herausfordernder. Disrupting Complexity setzt genau hier an, nimmt Fragestellungen auf, steigt in intensiven, ehrlichen Gesprächen auf Augenhöhe tief in die Materie ein und erklärt, wie wir diese Komplexität durch innovative Ansätze und Technologien durchbrechen können. Was wünscht viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Disrupting Complexity. Unser heutiges Thema, Decoding DXP, Fakten versus Fiktion. Und wer könnte hier ein besserer Gesprächspartner sein als mein heutiger Gast, Sebastian Stang, seines Zeichens Chief Revenue Officer bei Magnolia. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Freut mich sehr.
Grüß dich Kai, danke für die Einladung.
Sebastian, bevor wir in die Materie starten, stell dich doch bitte einmal ganz kurz unseren Hörern vor, die dich vielleicht noch nicht kennen. Wer bist du, was machst du und was motiviert dich tagtäglich?
Ja, genau, mein Name ist Sebastian Stang. Ich bin der Chief Revenue Officer bei Magnolia, verantwortlich eigentlich für den Go-to-Market von Magnolia Global. Ich bin seit 12 Jahren im Unternehmen, verantworte dort mit meinem Team eigentlich alle Bestands- und Neukunden sowie alle unsere Partner. Komme aus dem Online-Marketing und habe damals angefangen mit dem klassischen E-Mail-Marketing eigentlich, aber schon immer auf der Software-Seite gewesen und habe immer auch schon Software verkauft an Kunden. Und ja, jetzt 12 Jahre bei der Magnolia dabei. Meine Motivation, ich lerne jeden Tag was Neues. wir sind jetzt keine Venture-Capital-getriebene Firma, sondern wir wachsen organisch. Das ist auch nochmal so ein Anspruch. Man lernt viel selber. Man bekommt jetzt keine Frameworks übergestülpt, dass man so wachsen muss. Man muss sich sehr viel selbst beibringen. Und ich lerne jeden Tag zusammen mit meinem Team. Und das ist, glaube ich, das, was mich so ein bisschen antreibt, zu schauen, wie können wir die Firma erfolgreich aufstellen in den nächsten Jahren.
Spannend. Unser Podcast-Motto lautet ja Disrupting Complexity. Die Frage stelle ich eigentlich jedem Gast. Bezug nehmend auf unseren Podcast-Titel, was bedeutet denn Komplexität für dich? Sei es im beruflichen Alltag, wie gehst du damit um? Vielleicht hast du auch eine private Anekdote oder Erfahrung, die du gerne teilen möchtest. Frage ganz, ganz simpel, was bedeutet Komplexität für dich in dem Zusammenhang?
Also auf die Ebene Magnolia bezogen sind das sicher unsere Kundenprojekte, über die wir wahrscheinlich auch noch gleich sprechen werden, weil das sind hochkomplexe Projekte und das begleitet mich eigentlich jeden Tag, dass wir jetzt nicht eine einfache Lösung von der Stange verkaufen an eine bestimmte Person im Unternehmen, sondern wir verkaufen an hochkomplexe Buying Center, die mit unserer Software auch hochkomplexe Projekte umsetzen wollen, die auch dementsprechend businesskritisch für diese Unternehmen sind. Und das ist, glaube ich, die Komplexität, die mich jeden Tag begleitet in meinem beruflichen Alltag und das auch jeden Tag eine Herausforderung ist, neben dem, dass jetzt natürlich ich mit meiner Stelle auch die Komplexität habe, wie baue ich eine Organisation auf, die jetzt verantwortlich ist für Revenue-Umsatz im Unternehmen und dann dementsprechend auch skaliert und wachsen kann. Das ist so ein bisschen die andere Seite der Komplexität, die natürlich dann mit verschiedenen anderen Abteilungen spielt. Und ja, das sind so die Themen, die mich begleiten.
Das sind ja keine geringen Themen.
Nein, absolut nicht.
Vielleicht steigen wir da mal kurz in das Thema DXP ein. Und zwar, der Begriff DXP ist ja nicht erst seit gestern in aller Munde, sondern ich würde sagen nach wie vor. Ja, aber auch natürlich im Markt aktuell verschiedene Diskussionen, Auslegungen, was steckt denn jetzt wirklich dahinter? Es gibt verschiedene Auslegungen, sei es auf Kundenseite, sei es auf Anwenderseite etc. Jetzt mal ganz simpel gefragt, wie würdest du denn einem 5-Jährigen erklären, was eine DXP ist?
Puh, das ist eine große Challenge. Also ich denke, eine DXP, erstmal übersetzt, eine Digital Experience Plattform, ist eine Softwarelösung, die es Unternehmen erlaubt, über sämtliche digitalen Kanäle hinweg. Und was sind digitale Kanäle? Websites, Mobile Apps, Social Media, ein E-Mail-Newsletter, Themen, Content, Inhalte auszuspielen, damit diese über diese unterschiedlichen Kanäle sichtbar und erreichbar sind. In kurz. Okay.
Ist nicht so ganz einfach.
Gell? Sehr schwierig, aber kleiner kriege ich es nicht.
Nein, aber es zeigt ja schon, wie komplex mittlerweile das Thema auch geworden ist. Ja, und das, wie gesagt, das war vielleicht noch ein bisschen unfaire Frage, sagen wir mal ganz ehrlich, so ganz kurz zusammenfassen kann man es nun wirklich nicht. Und aber vielleicht auch nochmal ein bisschen gefragt, was macht denn aus deiner Sicht eine DXP dann in dem Falle dann so besonders? Und warum reden jetzt auch wieder oder plötzlich alle wieder darüber? Und ist es nicht einfach nur eine Namensänderung, also der Übergang von CMS zu DXP? Wie siehst du das?
Es ist, glaube ich, nicht eine Namensänderung. Es ist auch in gewisser Weise natürlich ein Trend im Markt. Ne? Also es gibt ja Anbieter neben uns, also kann ich ja nennen, Adobe oder Optimizely und Sitecore. Die kommen ja mit einem wesentlich größerem Angebot. Also die haben ja neben diesem CS haben sie auch ein Adobe hat einen eigenen Shop, ein Optimizely hat einen eigenen Shop. Die haben aber auch Targeting-Lösungen und ein Asset-Management, je nachdem, wie breit solche großen Lösungen aufgestellt sind. Und da kam man dann irgendwann dahin, dass die Analysten wie Gartner oder Forrester gesagt haben, naja, das ist ja nicht nur ein CMS-Offering, sondern es ist ja ein viel breiteres Offering, was solche Anbieter an den Markt bringen, ja. Und der Markt auf der anderen Seite hat natürlich dahin tendiert, dass man diese Lösung, die ich bauen möchte, diese Plattform, die ich bauen möchte und damit eben sämtliche Touchpoints bespielen, dass das ja auch ein breiteres Tech-Stack ist, also ein MarTech-Stack, wie man das so schön sagt, ne? Also ich habe eben eine E-Mail-Marketing-Suite, ich habe ein Asset-Management, ich brauche was, um zu targeten, ich brauche eine Analytics-Lösung. Weil ich möchte ja diese ganzen Touchpoints bespielen und auswerten und optimieren und personalisieren. So, und ich glaube, daher kam dann dieser Trend zu sagen, naja, es ist ja heutzutage schon ein bisschen mehr wie nur Content Management, sondern es ist breiter. Und jetzt muss man natürlich dann auch verstehen, dass dann Gartner relativ strikt entschieden hat, CMS gibt's nicht mehr. Wir nennen es jetzt einfach DXP. Das ist natürlich für Softwareanbieter wie uns dann immer so ein Thema, weil es ist relativ wichtig, in diesem Gartner-Quadranten oder Forrester-Wave gelistet zu sein, weil es natürlich viele Unternehmen auf Grundlage dessen eine Auswahl machen und sagen, wir nehmen die Top 5 Leader, fragen die an und dann sind wir auf der sicheren Seite.
Okay.
Und ich glaube, das ist schon mal der Punkt 1 gewesen, dass die gängigen Analysten gesagt haben, das heißt jetzt DXP neben dem Trendmarkt und dass es tatsächlich eben nicht mehr einfach nur Content Management ist. So, daher, da stehen wir jetzt, glaube ich, gerade.
Was man ja öfter auch mittlerweile hört oder in der letzten Zeit oder letzten Monaten, ist ja so das Thema, ist es denn wirklich eine Revolution in Anführungsstrichen in der digitalen Transformation oder ist es eher eine Marketingkonstruktion, um bestehende Plattformen attraktiver zu machen? Wie siehst du das? Ich bin heute ein bisschen provokanter unterwegs in der Frage.
Ja, nee, passt ja, das macht ja auch mehr Spaß dann. Nein, ich sehe das jetzt, also natürlich, diese Namensänderung ist einerseits ein Stück weit schon, ist nicht unbedingt ein Marketingtrend, also wird jetzt auch von den Analysten eher so eingeführt und nochmal, wir gehen dahin zurück, wo ich meinte, diese MarTech-Stacks, die sind ja auch breiter geworden. Und ich gebe mal ein gutes Beispiel. Wenn wir bei einem Kunden jetzt angefragt werden, dann fragt der Kunde zum Teil, ja, wir suchen ein neues CMS. Ein anderer fragt, ja, wir suchen eine neue DXP. Dann geht mal so durch. Dann ist der Großteil ganz klassische Anforderungen. Okay, wie kann Content gemanagt werden? Wie kann Content ausgeliefert werden? Wie können Editoren dort arbeiten, Rollenrechteprinzipien, SEO-Verwaltung, wie verwalte ich Assets, also wirklich alles klassisches Content Management. Aber dann gibt es eine Rubrik, die ist wesentlich größer geworden und das ist eben der Teil der Integration von Fremdsystemen und die Erwartung auch, was kann ein CMS denn alles so out of the box mitbringen. Und jetzt kommen wir wieder genau dorthin. Es gibt eben Kunden, die haben schon einen eigenen Shop laufen. Ja, der ist auf ihre Anforderungen perfektens abgestimmt. Es gibt Kunden, die haben schon ein Asset-Management-System oder Kunden, die haben schon ein Analytics. Und vielleicht gibt es aber auch manche, denen fehlen noch zwei Bausteine davon und es erwarten sie, dass das so eine DXP mitbringt, weil alles eben darauf ausgelegt ist, diese Touchpoints mit Content, Inhalten, Personalisierung zu bespielen. Und ich glaube, da kommt so ein bisschen auch der Trend hin, dass man einerseits sich natürlich, ich sage mal jetzt mal die Großen, eine DXP kaufen kann, ja, full in. Ich gehe zu Adobe, ich sage, ich will alle deine Module. Mhm. Dann steht da eine fertige Softwarelösung, die alles hat, von Designsystem bis hinten Analytics. Oder man geht eben eher jetzt zu diesen CMS-Anbietern, die gibt's ja auch noch alle.
Ja, ja.
Die aber so eine Art Integration-Framework bieten, um sich eine DXP aufzubauen. Und im Herzen dessen, um die Customer Experience zu bespielen, steht halt doch immer noch das CMS.
Okay.
Ja.
Also immer, klar, logisch, ne?
Ja.
Aber es ist beratungsintensiver geworden. Das merken wir auch in unserem täglichen Doing mit unseren Kunden im Bereich DXP. Genau das, was du gerade auch alles erwähnt hast. Und das ist natürlich auch die Frage mal, was sind die Mehrwerte wirklich für die Implementierung einer DXP? Und nicht eher so, ja, jetzt verkaufe ich eine neue Lösung, weil es gerade in Anführungsstrichen der heiße Scheiß ist, sondern es soll ja schon auch Mehrwert generieren, was es ja zum großen Teil auch macht.
Genau, und ich glaube auch das Thema halt, dass man ein bisschen das Silo-Denken abschalten muss. Mhm. Also wir merken das natürlich auch gerade bei so klassischen B2B-Unternehmen, da gibt es das E-Commerce-Team oder das PIM-Team, die verwalten Produkte, die anderen verwalten eben die E-Commerce-Prozesse. Dann gibt es aber das CRM-Team, die verwalten die ganzen Daten. Und dann gibt es noch das Marketing-Team, die haben sich jetzt gerade eine Marketing-Automation geholt. Und jetzt sagen sie, jetzt wollen wir alle loslegen und richtig fett übers Internet verkaufen. Wie geht denn das? Jetzt kaufen wir uns mal noch eine DXP on top. Und da stehen eben, weil du jetzt auch von Transformation gesprochen hast, ich glaube, da stehen recht viele Unternehmen, die jetzt genau vor diesem Problem stehen und sagen, wie bündel ich denn das? Weil ich habe ja jetzt die Tools, die alles können und jetzt muss ich aber überlegen, wie kriege ich da eine Strategie rein, dass ich meine Touchpoints für meine Kunden bespielen kann mit den richtigen Inhalten zur richtigen Zeit.
Okay. Ich würde gerne einen kleinen Sidestep kurz machen und zwar, damit ich es nachher nicht vergesse, bevor wir weiter in das DXP-Universum eintauchen. Und zwar, nicht erst seit gestern, aber noch nicht so allzu lange schwirren ja auch neue Buzzwords im DXP-Universum rum, heißt Headless und Composable. Habe ich schon unterschiedliche Meinungen zu gehört, von Kunden als auch von Kollegen und von auch anderen Unternehmen, mit denen ich in Austausch bin. Was genau bedeutet das denn aus deiner Sicht für Unternehmen, Headless und Composable? Und warum sollten sich Unternehmen überhaupt damit beschäftigen?
Also ich denke, Composable ist der Ansatz, den ich gerade beschrieben habe. Ich bin ein Unternehmen, ich habe schon gewisses Tools, gewisses Martech-Stack bei mir im Haus. Und nun möchte ich diese einzelnen Bauteile modular zusammensetzen in meiner Architektur. Das ist letztendlich ein Composable-Ansatz. Das hat gar nichts mit dem Thema Headless zu tun. Und es wird sehr gerne oft vermischt. Das bedeutet, ich habe ein CRM, ich brauche noch eine Marketing-Automation und ich habe ein E-Mail-Marketing-Tool. Und on top setze ich noch ein CMS/DXP, die mir für die Auslieferung zur Seite steht. Der ganz klassischer Composable-Ansatz, ich nehme die besten Bauteile und baue sie zusammen. Headless ist eigentlich nur, dass ich das Frontend vom Backend getrennt habe und dass den letztendlich genau den Schritt hatte, dass früher war, das CMS mit dem Frontend verbandelt und das hieß, wenn ich das CMS ausgetauscht hatte, musste ich auch immer mein Frontend austauschen und das war irgendwie banal, das machte keinen Sinn und deswegen kam man auf die tolle Idee, wir trennen einfach das Backend, also das User Interface, wo die Autoren drauf arbeiten, den Content eingeben, die Bilder hochladen und sich anschauen, wie die Website aussieht, bevor ich dann auf publische, von dem Frontend, weil die Frontends heutzutage natürlich extrem mächtig geworden sind. Ne? Also die ganzen React, Angular und jede Woche kommt irgendwie Neues dazu, Vue und manche Shops bringen ihre eigene Storefront mit. Und dann diese Frontends sind natürlich dementsprechend auch angepasst für gewisse Use Cases, ne? Also ich kann mir ein Frontend vielleicht für B2B rauslassen oder ich baue mir ein Frontend, was hochflexibel für B2C funktioniert. Und da ist eben genau der Punkt. Composable, einfach einzelne Bauteile zusammenbauen, und Frontend unterstützt es dementsprechend, dass mein also Headless unterstützt es, dass mein Frontend eben komplett losgelöst ist von der Backend-Architektur und die einzelnen Systeme letztendlich genau den Service an das Headless-Frontend spielen, den sie dorthin spielen sollen. Das bringt halt mehr Flexibilität in solche Projekte, aber auch mehr Komplexität.
Das wollte ich gerade, wollte ich auch gerade kurz rein, weil wo würdest du denn ganz, ganz kurz gesagt sagen, wo siehst du denn echte Vorteile? Und was sind so vielleicht aus deiner Erfahrung auch aktuelle Projekte reflektierend so die größten Missverständnisse, die vielleicht Kundenunternehmen haben, wenn sie auf Headless oder Composable umsteigen wollen?
Also Vorteile sehe ich natürlich bei den Frontends, wenn sie Headless sind, dass ich natürlich für die einzelnen Kanäle, Web, Mobile, App, mir das entsprechende Frontend raussuchen kann und dementsprechend natürlich darauf optimieren. Aber dann, wie schon gesagt, wenn ich jetzt drei Frontends wähle, dann muss ich auch drei Frontends pflegen. Also es bringt mir auf jeden Fall eine Flexibilität. Es bringt mir auch eine gewisse Zukunftssicherheit, weil gegebenenfalls irgendwie, es kommt eine neue Technologie auf und JavaScript ist jetzt nicht mehr der Hotshit, sondern irgendwas anderes. Dann kann ich das relativ schnell austauschen am Frontend, aber die Backend-Systeme, die Architektur, die bleibt genau dieselbe, weil ich eben mit API alles einfach nur nach vorne ans Frontend schiebe. Okay. Der wesentliche große Punkt ist einfach, es bringt mehr Komplexität rein, weil das sind halt einfach mehr Systeme, die miteinander sprechen. Und sowas zu managen, sowas zu handeln, ja, das bringt schon für manche Unternehmen Schwierigkeiten, sagen wir mal so. Also viele kommen und sagen, wir wollen jetzt Headless, weil, und dann, weil?
Ja. Also, aus Gründen.
Ja. Aus Gründen, genau. es muss schon recht klar sein, weil es, ja, wenn wir jetzt sagen, wir reden ja nur von Frontend und viele haben schon vergessen, wie es heißt. Also es heißt ja tatsächlich Server-Side Rendering, also dass das CMS letztendlich die Seite ausspielt. Und wir dort in diese CMS-Seite vielleicht per API, PIM, oder also Produktinformation oder E-Commerce-Informationen von einem anderen System auch noch injecten, einspielen. Das geht ja heutzutage auch. Es muss ja nicht alles immer gleich fully headless sein. Ja, also muss ich den Use-Case des Kunden, den Business-Case des Kunden genau anschauen, um auch zu verstehen, was macht denn Sinn. Und es heißt ja auch nicht, dass wenn ich mit ganz klassischem Rendering anfange, dass ich später nicht headless gehen kann. Das ist ja das Gute. Das ist ja jederzeit möglich.
Ja, das ist vielleicht auch ein guter Punkt, weil natürlich ist die Technik das eine oder Tech-Stacks das andere oder technische Lösung. Das andere ist aber natürlich auch, was will ich überhaupt damit lösen? Also habe ich die Reife auch als Anwender, als Unternehmen? Ja, das, was du sagst, gibt es Use Cases, die darauf dann schon erfolgreich laufen können, weil da komme ich auch direkt nochmal auf das Thema, in Anführungsstrichen, Hype um DXP zurück, ja, weil natürlich jetzt das unheimlich viel angefragt wird, aber denkst du denn, dass Unternehmen dann, ich sag's mal wieder provokativ, jahrelang geschlafen haben oder gab es einen spezifischen Wendepunkt, der jetzt quasi dieses größere Interesse ausgelöst hat, aus deiner Sicht?
Nein, ich glaube, niemand hat geschlafen, es ist einfach eine Entwicklung anhand der Tools, die jetzt verfügbar sind. Also das ist ja auch ganz einfach. Man gibt ja ganz große Untersuchungen, geht mal in ein Unternehmen rein und schau mal, wie viel SaaS-Tools die an jeder Stelle nutzen. Und da kommt man schnell auf 40, 50 Tools, die da irgendwie genutzt werden, um irgendwas zu tun. Und ich glaube, das ist halt so ein Trend. Früher gab es das CMS und die Webseite. Das war der Business Case und heutzutage hat sich der Business Case halt hin zum digitalen Vertriebskanal von B2C über B2B halt gewandelt, ja. Und das haben die Unternehmen alle verstanden. Und deswegen braucht man dafür jetzt eben Lösungen, die mir hier helfen, diesen Kanal oder Kanäle optimal zu bespielen. Und technisch hat sich's halt einfach in diese Richtung entwickelt und jetzt mal einfach offen gesagt, ein klassischer Hidden Champion, der hat da sein SAP S/4HANA und sein ERP läuft jetzt endlich, nachdem er das eingeführt hat. Und das sind ja auch die Kernfunktionalität, also das ist ja das Kernthema solcher Unternehmen, die eben produzieren. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie bringen wir jetzt dann den Rest eigentlich noch ans Frontend, weil vorher waren es reine Informationsseiten und jetzt neben dem Content kommt immer viel mehr Interaktion auch mit dem Enduser in das Spiel. Mhm. Also gutes Beispiel ist auch, was ich immer eigentlich erzähle, ist, wenn ich irgendwo in einen Online-Shop gehe, will ich eine gute Customer Experience. Ich, ganz klassischer Käufer, brauche einen neuen Staubsauger. Das muss cool und easy sein. Ich kaufe mir einen Staubsauger und möchte alles haben. So, jetzt mache ich das mal im B2B. Der Einkäufer heutzutage, der ist ja genau solche Interaktionen auf der Customer Experience Seite gewöhnt. Der will ja eigentlich, wenn er B2B einkauft, will er genau gleich einkaufen. Es muss ja genauso smooth sein. Und wenn ich das als Unternehmen natürlich solchen Einkäufern, die heute ganz andere Prozesse, also die informieren sich ja ganz anders wie früher. Da kommt ja kein Außendienstler mehr vorbei und legt mir irgendwie einen Katalog hin, sondern das muss ja genauso smooth funktionieren. Und ich glaube, da sind wir jetzt einfach angekommen, dass das im B2B, also ich rede jetzt hauptsächlich vom B2B, eben erwartet wird. Ja? Und dafür muss man Lösungen bieten. Und dafür brauche ich eine gute DXP, die mir dabei hilft.
Denkst du, dass eine DXP für alle Unternehmensgrößen geeignet ist?
Nein, also wir haben ja auch unser klassisches ICP geht so ab 150 Millionen Umsatz los. Okay. Und das sind dann schon kleinere Projekte. Wie gesagt, wir sprechen hier schon also das sind schon sehr große Projekte, weil man natürlich auch sehr viele Systeme im Einsatz hat. Jetzt eher Unternehmen mit 500 Millionen Euro Umsatz aufwärts da. Trifft sowas zu. Kleinere Mittelständler, jetzt, die kaufen sich dann einfach so ein All-in-One-Lösung. Ich will jetzt nicht sagen, dass Shopware für kleinere ist, aber da kommen sie her. Aber da ist halt alles dabei und da kann ich auch ein bisschen Content managen und das reicht mir dann. Und dann, man sieht es ja auch in dem Segment. Dann nehmen sie halt ein Typo und irgendwie ein WooCommerce oder wie auch immer, ist jetzt nicht so mein Segment, und bauen das zusammen, aber letztendlich ist es ja auch so eine Art. Ja, DXP, wenn ich im Enterprise-Bereich bin, dann sind es eben andere Themen. Und natürlich auch, und jetzt noch ein Thema, du hast mich gefragt, ob jeder das braucht, aber warum brauche ich denn solche DXPs eigentlich generell? Das ist natürlich auch, wenn ich global agiere, also als Corporate und in mehreren Ländern, in mehreren Sprachen Content zur Verfügung stellen will, zum Beispiel. Also das ist ja eine große Herausforderung, die ich erstmal bewältigen muss mit einem Ökosystem, das natürlich dann auch gewachsen ist. Für E-Commerce-Unternehmen sicher halt, um schneller personalisiert ausliefern zu können. Und dann auf der anderen Seite noch das Thema Omnichannel. Ja, also zum Beispiel, wir haben ein Unternehmen, die haben 140 Brands. Und da haben die vorher, jeder Brand hat ein eigenes CMS und vielleicht noch ein kleines eigenen Shop und so weiter. Und da sagen solche Unternehmen natürlich, um Effizienz zu erreichen und auch Kosten zu sparen, wir bauen das jetzt auf eine Plattform und dann können sämtliche Marken identisch mit dieser einen Plattform sozusagen arbeiten, konnten ausliefern. Und der Vorteil liegt natürlich darin, ich muss nur einmal die Integrationen schaffen. Und nicht für jeden Brand separat, für jedes Tool und so weiter. Es geht natürlich auch ein Stück weit hier natürlich um Kosteneffizienz.
Aus meiner oder unserer Erfahrung heraus ist ja oftmals auch einer der größten Stolpersteine bei der Einführung der DXP ja nicht unbedingt die Technologie. Weil ich denke, technologisch bekommt man zumindest fast alles hin für die Kunden, ja, sondern eher dann vielleicht beim internen Change Management oder in internen Strukturen und Prozessen. Wie siehst du das denn? Also auch aus deiner Erfahrung, natürlich aus vielen Projekten heraus. Also wie kann ein Unternehmen sich darauf einstellen, sozusagen neben der Technologie? Oder wie können auch Kunden diese Hürden überwinden? Ja, weil oft ist es ja nicht damit getan, eine Technologie einzukaufen und zu implementieren, sondern dem gehen ja schon viele Beratungsteps gemäß dem Falle das voraus. Wie siehst du das?
Also ich sehe das genau so, Software gibt es zu Genüge und für jeden gibt es auch die passende Software, wenn er sie dann findet. der wesentliche Schritt ist, glaube ich, wirklich das Ziel, das erreicht werden soll. Ich hatte verschiedene Projekte, in denen ich dabei war. Da wurde vom einem Team das CMS gesucht und das andere Team hat den Shop evaluiert und dann waren da zwei Projektteams und am Ende kam halt raus, also von dem Shop gibt's gar keine Schnittstelle zu dem gewählten CMS. Das ist dann natürlich weniger gut. Mhm. Ich denke, man muss auch hier den ganzen Ansatz sehen. Also was möchte ich denn erreichen? Ja, hatte ich ja auch anfangs schon erwähnt. Es gibt eben verschiedene Teams schon, die aufgesetzt sind von CR über Marketing Automation, über vielleicht Commerce, wenn ich das habe. Und alle haben so ein bisschen ihre eigene Hoheit und alle wollen mitsprechen. Aber das muss ich halt überwinden, dass man dann dementsprechend sagt, was ist unser Ziel? Was wollen wir damit erreichen? Und das auch langfristig. Da kommen eben
spannend, wenn ich da mal kurz reinhaken darf. Gerne. Wo gibt's denn jetzt aus deiner Erfahrung heraus typischerweise den größten Widerstand in welchen Abteilungen oder Entitäten innerhalb eines solchen Projekts?
Security Compliance, aber ja. Das ist ein anderes Thema. Ja. Es ist schwierig zu sagen, das kommt jetzt wirklich ein bisschen auf das Industriesegment an. Das ist jetzt wirklich zu sagen. Ich würde immer sagen, produzierende Unternehmen, ja, also Manufacturing im weiteren Sinne, die natürlich alle ganz klassisch aus der Produktsicht kommen, die alle ihre Produktdaten ganz heilig gepflegt haben. Und da ist das PIM, die heilige Kuh im Unternehmen, ja, also die darf man nicht anfassen. Die haben dann natürlich einen ganz anderen Blickwinkel drauf, wie diese Produktdaten irgendwo dargestellt werden sollen und irgendwo verwendet. Da kommt es öfters zu Widerständen. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, wenn es gut aufgesetzt ist und das Ziel klar definiert ist, kommt es nicht zu Widerständen, was viele manchmal vergessen von Projekten, die eher IT-getrieben sind. Also natürlich sollen solche Projekte ja auch die IT entlasten und die IT muss aber auch mitspielen, ist, dass manchmal das Marketing vergessen wird. Weil dann führt man eben coole Tools ein, ne, die technisch alles toll machen, aber für den Marketer faktisch nicht bedienbar sind. Ja. Da muss man ganz vorsichtig sein. Man muss natürlich dann auch schauen als IT, dass dann jetzt nicht irgendwie Marketing sagt, boah, das bringt mir gar nichts, fährt zur nächsten Messe, kauft sich Salesforce ein und sagt, boah, jetzt funktioniert doch alles, wir haben Salesforce. Also das auch schon erlebt.
Ja, ja.
Also ich glaube, es ist einfach, es gibt jetzt nicht den Widerstand, bedingt es einfach, aus welcher Abteilung wird denn das getrieben, und IT und Marketing müssen definitiv gut miteinander sprechen, dann wird es auch zum Erfolg.
Ich würde trotzdem gerne nochmal nachhaken.
Ja.
Und zwar, wenn du es jetzt zusammenfassen müsstest, ja, vielleicht gibt es da auch kein Schwarz und Weiß, logischerweise gibt es ja selten. Aber wo liegen denn aus deiner Sicht denn die Painpoints wirklich? Sind es jetzt mal ganz simplifiziert zusammengefasst, die technologischen Anforderungen bei Clients oder Unternehmen oder eher wirklich bei internen Change Management, organisatorischen Hürden etc.?
Ich muss eher sagen, da ich jetzt nicht so aus der Beratungsecke komme und eher ein Software-Vendor bin und meistens erst in das Projekt komme, wenn das schon entschieden ist, kann ich jetzt dazu gar nicht so viel sagen.
Alles weil
ich glaube, man hat sich dann schon entschieden, man möchte dorthin und dafür brauche ich das richtige Tool oder Werkzeug. Ja. Und die Grabenkänze davor, die bekommen jetzt, glaube ich, eher die beratenden Agenturen mit, die dort so ein Konzept erarbeiten sollen. Da in dieser Phase bin ich nicht. Ich höre das natürlich öfters. Da kommt jetzt vielleicht noch ein Punkt dazu, dass man manchmal alles will. Also alles Tolle, alles Bunte, jeglich möglichstes Plugin und was es sonst noch gibt. Dann erfährt man den Preis und dann fährt man erstmal vom Stuhl, dass das ja alles auch Geld kostet. Vor allen Dingen ist ja nicht nur das Tool, sondern man muss ja auch diese einzelnen unterschiedlichen Bauteile auch noch implementieren. Mhm. Ich glaube, da kommt es auch öfters so zu Missverständnissen, dass Marketing ganz viel will und IT will vielleicht auch noch irgendwas und kostet auf einmal alles so viel und am Ende muss man dann doch Abstriche machen.
Ja, sicherlich ein guter Punkt.
Ja, das ist schon sehr, sehr oft passiert. Oder man geht mit wirklich komplett Budget in sowas, das einfach nicht erfolgreich werden kann. Also das hatten wir jetzt auch schon ganz oft so, ich will eine DXP und ich will das und es muss auch noch vom Altsystem zum Neusystem migriert werden und ich brauche ein neues Designsystem, aber ich habe 100.000 Euro. So, ja, also genau. Nee, dann wird's halt auch kein Erfolg. Man muss sich da halt auch wirklich dementsprechend klar sein, was kann ich ausgeben und was bekomme ich dafür. Und
das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, das Thema Expectation Management, denke ich. Weil natürlich viele Unternehmen, sei es jetzt auch Marketer oder auch IT-Leiter, bekommen ja dann auch immer mehr die Aufgabe, ja, check mal DXPs ab. Ich sage das mal sehr, sehr simplifiziert, weil wir wollen das und das und das erreichen und so weiter und so fort. Und dann wird natürlich nicht vielleicht unbedingt ein Deep Dive gemacht oder vorher, um sich halt auch Kosten anzuschauen oder was kann ich damit wirklich lösen, sondern wie du schon sagst, es geht dann in Richtung Expectation Management. Also wie viel Budget habe ich? Was möchte ich erreichen? Ja. Vielleicht ist dann auch eine simplere Lösung erstmal vom Vorteil oder man strukturiert intern um. Aber das geht dann wirklich mehr in diesen Beratungsansatz herein.
Genau. Beim Thema Composable, und das ist ja auch wieder ein Vorteil, muss man ganz klar sagen, wenn ich halt nur ein kleineres Budget habe, dann kann ich auch mit kleineren Tools am Anfang meine Composable DXP mehr aufbauen. Und wenn ich dann erfolgreicher bin, dann tausche ich eben gewisse Bausteine aus, weil die jetzt meinem Business Case nicht mehr gerecht werden. Und das ist eben auch genau der Vorteil dieser Strategie.
Ja, wir kommen auch um eine Thematik nicht herum. Und das ist das Thema KI. Wird ja auch sehr, sehr viel durch den Markt getrieben. Jeder hat ein bisschen andere Auffassungsgabe, was KI wirklich ist, können soll, lösen soll in verschiedenen Anwendungsfällen. Aber auch künstliche Intelligenz oder KI in dem Fall wird ja auch sehr oft so als das nächste große Ding im DXP-Umfeld bezeichnet. Heißt vor allem natürlich im Bereich der Personalisierung. Wie denkst du, wie realistisch ist es, dass KI oder KI-Lösungen oder implementierte KI-Lösungen in naher Zukunft die automatisierte Personalisierung, so nenne ich es mal, zum großen Teil oder vielleicht sogar vollständig übernimmt?
Hochwahrscheinlich. Mhm. Lustigerweise ist jetzt, muss ich jetzt auch aus, also ich bin ja der Branchenexperte.
Ja, natürlich.
Darüber sprechen die Kunden mit uns aktuell weniger. Also wenige Leute sprechen jetzt aktuell so ein bisschen über das Thema Personalisierung. Sie haben das schon im Kopf, aber es ist ihnen noch zu heikel. Und da gebe ich auch ein ganz einfaches Beispiel. Vor 5 Jahren wurde die Kuh-Personalisierung ja durchs Dorf getrieben und jeder wollte personalisieren und alle mussten die besten Tools. Ich glaube, bis heute haben das 10% der Kunden, also im B2B-Umfeld, wirklich richtig implementiert. Da ist noch viel Arbeit drin.
Ja.
KI wird die Personalisierung, kann das heutzutage schon extrem einfach. Also faktisch, technisch funktioniert das. Wenn ich als Unternehmen sage, ich möchte das. Ob das jetzt für B2B oder B2C funktioniert, ich glaube, eine Lösung ist da schon da. Nur was die Kunden aktuell möchten, und jetzt spreche ich wieder so ein bisschen aus DXP und CMS, ist tatsächlich eher das Thema Content. Content-Erstellung, Content-Kreation, Prozesse, die bisher sehr viel manuellen Aufwand erzeugt haben, die automatisieren. Und das ist eigentlich in unserem Bereich gerade so die größte Nachfrage. Also wie kann ich gewisse Pages automatisiert SEO optimieren lassen? Die richtigen Keywords, die richtige Meta-Description und so weiter. Funktioniert einwandfrei, out of the box. Wie kann ich als Redakteur mir automatisch Bilder erstellen lassen, um die vielleicht zu verwenden? Dank jetzt immer besserer Modelle gibt's ja, also Flux zum Beispiel, das neueste Modell. Da sind die Bilder schon extrem gut. Da kann der Redakteur natürlich ganz schnell Bilder verwenden für die Landingpage. Das bringt auch dann wieder Speed in die Geschichte mit rein. Das geht hin bis, bau mir eine Seite, die ungefähr so aussehen soll und nimm dir folgende Zielgruppe und baue diese Seite inklusive Texte so auf. Das funktioniert heute problemlos. Davon ist 90% automatisiert und die letzten 10% schaue ich nochmal drüber, lese gegen und adaptiere dann. Mhm. Dort sind wir. Und deswegen, ich sage, also Personalisierung, ich habe dann eine Seite erstellt und das Letzte, was ich noch sagen könnte, diese Seite bitte personalisieren für folgendes Segment. Und dann kann das die KI eigentlich auch schon.
Okay.
Ja.
Also sagst du, ist es nicht so nach dem Motto, was kommt, sondern viele Sachen werden schon eh gemacht, in Anführungsstrichen.
Die Frage ist halt nur. Ja, also sagen wir mal so, gemacht wird's nicht, aber es wird erwartet, ja, dass man es kann.
Oder so.
Ja, genau. Ob es dann tatsächlich auch eingesetzt wird, und ich glaube, so mit KI-Personalisierung und
ja,
Datenschutzraum EU tun sich noch viele schwer. Ich glaube, in der USA sind die ja schon viel weiter.
Okay. Aber denkst du, dass das auch dementsprechend zukunftstechnisch auch in Anführungsstrichen auch hier rüberschwappen wird?
Absolut. Ja. Also das wird das nächste sein. Die Frage ist, sehe ich das jetzt bei einer DXP oder ist das ein weiterer Baustein? Das wäre dann der KI Marketing Automation, den ich halt mit einbaue und der dann automatisch erkennt, der kommt zum vierten Mal auf die Seite, spiel ihm folgendes Content Snippet aus, weil das hat bei Zielgruppe XY genauso gut funktioniert und konvertiert am besten. Also jetzt hin, da muss ja keiner mehr rechnen. Das machen die Modelle schneller und besser wie ein Redakteur, der einstellt, ich möchte diese Content-Seite nur für dieses Segment ausspielen.
Ja.
Oder ich habe es eben hochautomatisiert über eine KI, die jeden Tag mitlernt, was da draußen passiert.
Klar, man ist irgendwann die Frage auch der Effizienz.
Genau.
Ja, genau.
Das machen natürlich dann alle.
Ja, gut, klar.
Dann sind wir wieder da.
Ja gut, aber ich denke schon, dass es viele Sachen vereinfachen kann, wo vielleicht dann am Anfang jetzt vielleicht 6 Leute dran gesessen haben und das dann halt über eine Lösung gesteuert werden kann. Was ist, und da bin ich jetzt nicht so ein großer Freund von, immer zu sagen, das ersetzt Menschen. Ja, weil im Endeffekt geht es ja auch noch um menschliches Urteilsvermögen, noch in ganz, ganz vielen Sachen, auch wenn man sehr, sehr viel automatisiert.
Also ich bin da voll bei dir, dadurch, dass es alle machen und die Modelle natürlich auch jetzt alle irgendwie so, wir sind am Anfang alle so ein bisschen ähnlich gestrickt sind, wird am Ende vielleicht überall das Gleiche rauskommen und dann brauchst du wieder den Human Touch,
genau,
um eben genau das zu verhindern. Aber es gibt andere Themen, Effektivität, Steigerung, also wenn ich 4000 Bilder habe und möchte die vertecken, da muss ich jetzt nicht mehr irgendwie einen Praktikanten hinsetzen, der sich jedes Bild ansetzt, das macht eine KI einfacher und schneller.
Ja.
Und ich glaube, solche Themen helfen dann, aber dann haben wir die Menschen dann Zeit, besser Customer Experience zu bauen, näher am User zu sein und dort bin ich fest von überzeugt, das wird der Mensch noch besser lösen.
Hoffen wir es doch.
Ja.
So eine Thematik, die auch öfter immer noch, auch in unserem täglichen Arbeitsalltag bei VARs auftaucht, ist oft, jetzt nicht Diskussion, aber doch schon die Fragestellung Open Source versus proprietäre Lösung. Ich glaube, bitte berichtige mich gerne, dass ihr bei Magnolia habt ja eine starke Open Source DNA, richtig? Ein paar Unternehmen oder viele Unternehmen, mit denen wir auch stellenweise in Austausch sind, fragen immer, hey, was ist denn jetzt genau der Vorteil zwischen proprietäre Lösungen, für uns eigentlich eher sicherer und stabiler von der Anmutung her versus Open Source DNA?
Sehr komplexes Thema. Also wir kommen aus dem Open Source Umfeld und wir haben auch eine Community Edition, die wir kostenlos zur Verfügung stellen. Und unsere große Lösung ist auch Open Source. Nur muss man immer verstehen, für was steht das eigentlich? Weil Open Source steht ja nur, dass du den Source Code zur Verfügung stellst unter einem gewissen Lizenz Agreement. Und das machen jetzt Anbieter wie eine Typo 3 oder eine WordPress. Die machen das eben unter diesem GPL3 Open Source Lizenz und die darfst du dann für gewisse Zwecke verwenden. Und wenn du ein Modul on top baust, dann sollst du dementsprechend den Source Code wieder contributen. Vorteile dessen ist natürlich eine extrem weite Verbreitung. Du hast eine große Community und du hast recht viele Add-ons für diese Open-Source-Software, die natürlich von der Community gewartet wird und dementsprechend weiter aufgebaut wird. Also das ist Open-Source. Jetzt nehmen wir mal Magnolia, die große Enterprise-Version. Die ist auch Open-Source. Und der Vorteil ist, wenn wir die den Kunden geben, dann können die in jede Zeile Code gucken. Und wenn sie was entwickeln, können sie theoretisch überall ran entwickeln. Macht man natürlich nicht, sondern den Core, den lässt man, wie er ist, und baut eben Module on top. Das ist dann ein bisschen einfacher, wie wenn man jetzt ein geschlossenes proprietäres System hat, weil da Da sehe ich als Entwickler nicht genau, wie es geht. Da muss ich dann dementsprechend halt einfach sagen, hier, das darfst du machen, mehr nicht. Und das war's dann. Ja. Und ja, da sind dann ja Open Source Systeme. Also jetzt rede ich mal von den klassischen, einfach offener Code, besser. Jetzt, wenn es jetzt dazu kommt, soll ich ein Open Source System einsetzen? Und jetzt nehmen wir mal ein Open Source kostenloses System wie Typo 3 WordPress oder ein, ja, System, das kostet, weil das ist, glaube ich, die Diskussion, die immer geführt wird, weil das ist ja nur eine Kosten. Da muss man natürlich dann ganz klar unterscheiden, dass jetzt viele Themen in die Cloud gehen, dass man von den klassischen Anbietern auch eine Cloud-Lösung zur Verfügung steht, bekommt. Das heißt also, neben dem Software-Core auch alles gehostet in der Cloud. Das bringt halt auch wieder Effizienzgewinne, wenn ich klassische Open-Source-Systeme kostenlos nehmen, da muss ich halt alles selber machen, die betreuen. Und dann gibt's halt noch Security-Aspekte. Bei einem Open-Source weiß ich nicht oder habe halt keinen SLA auf Security-Issues. Also, was hatten wir da letztes Jahr? Da gab's doch diesen JSON-2, irgendeine Java-Klasse, die bei der halben Welt irgendwie infected war. Die musste man halt schnell austauschen. Da habe ich halt niemanden, den ich anrufen kann. Ne? Und viele Leute sagen, das kostet mich ja nichts und ich habe ganz viele Plugins und andere Module und alles ist ja schön und gut. Das ist okay, aber der Aufwand bei sowas zu betreiben, und diese Module sind ja auch nicht unter SLA, ne? Also das bedeutet, dass der Hersteller diese Module updatet. Dafür bin ich dann halt, wenn ich so ein Open Source habe mit Zusatzmodulen, selbstverantwortlich. Währenddessen, wenn ich jetzt bei einem Hersteller bin, der kümmert sich ja darum, dass die ganzen Module alles dementsprechend upgraded werden, Security-Themen eben auch bewerkstelligt werden. Und manchmal ist es eben so, da werden die Grundfunktionen verglichen, dann werden noch so ein bisschen kostenlose Plugins oder Funktionalitäten verglichen, die vielleicht nicht in einer kostenlosen Open-Source-Version dabei sind, dann sagt man, dann entwickle ich das halt noch dazu, dann spare ich mir ja immer noch Geld. Und diese Rechnung muss man wirklich mal machen, weil wenn ich mir ein Modul, sagen wir jetzt mal, für 40.000 Euro dazu entwickeln lasse, dass ich dann auch jedes Jahr updaten muss und auf Maintenance und so weiter testen muss, ist die Frage, wenn ich mir ein CMS hole, wo ich im Jahr Summe X für bezahle, aber alles out of the box bekomme und diese Module auch vom Hersteller geupdatet werden, wie sieht da am Ende die Rechnung aus? Ne? Mhm. Ja. Die haben wir schon geführt für gewisse Unternehmen, so eine Rechnung. Das ist jetzt immer schwierig, weil das kommt wirklich auf den Business Case drauf an. Aber das sind, glaube ich, so im Grunde, das ist die Diskussion, die man aufmachen muss. Und das Wesentliche, denke ich, ist auf jeden Fall Security, heutzutage Security. Also ich meine, man sieht es ja, es werden so viele Webseiten angegriffen und so weiter. Da brauche ich einen starken Partner auf der anderen Seite, der mir da auch hilft, sowas zu unterbinden. Ja, gerade weil wir natürlich die Frontends, die Touchpoints bespielen.
Ich würde mit dir noch kurz in die Zukunft blicken. Und zwar, wenn du jetzt in die Zukunft blickst, wie siehst du da die Entwicklung von DXPs in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Wird das Konzept weiter bestehen? Oder wird es sich deiner Meinung nach grundlegend ändern müssen, um relevant zu bleiben?
Also die nächsten 5 Jahre wird das Konzept auch noch bestehen. Ich glaube, die nächsten 5 Jahre wird es auf der Seite Content-Erstellung und wie ich Content erstelle und wie ich das mit AI mache, da wird's drastische Änderungen geben. Also neben der klassischen Content-Eingabe und Text und Image hier hochladen und so weiter, ich glaube, da wird sehr viel automatisiert werden.
Okay. Das glaube ich auch. Ja. Ich glaube, es ist dann gar nicht mehr so das Wording, ist es DXP, ist es das oder das, sondern es sind dann wirklich die Anwendungsfälle und welche Lösung gibt's dafür halt, ne?
Genau, das denke ich auch. Ich denke, im Frontend-Markt wird es auch noch mal zu einem Shift kommen, dass das noch mehr Low-Code oder nearly No-Code wird.
Okay.
Da könnte ich mir gut vorstellen, dass ich jetzt, also dass selbst Marketers sehr einfach sich ein Frontend erstellen können und dann dementsprechend mit ein bisschen Hilfe von IT dort auch schneller und effektiver das zum Laufen bekommen. Ja, das ist so ein Ansatz, den ich definitiv noch sehe. Ja, und ich glaube, das ist es so für die nächsten 5 Jahre. Okay. KI ja. Und das Thema Personalisierung hat man schon. Also da gehe ich natürlich auch von aus, dass das funktionieren wird.
Das nähern wir uns auch langsam dem Ende. Ich glaube, wir können noch ganz, ganz viel reden. Aber wenn ich schon einen Branchenexperte geladen habe, dann entlasse ich ihn ungern ohne Ratschläge an unsere Hörer. Und zwar hätte ich da noch 2 Fragen an dich, wenn das für dich okay ist, Sebastian. Und zwar, angenommen, also wenn du jetzt Unternehmen oder Kunden nur einen einzigen Ratschlag geben könntest, die gerade vor der Entscheidung stehen, auf eine DXP umzusteigen, was wäre das?
Ein klares Architektur-Zielschaubild.
Okay. Das macht Sinn, ja. Okay. Und dann noch die 2. Frage. Gibt es etwas, das du Unternehmen auch als Warnung mit auf den Weg geben würdest, bevor sie Entscheidung für eine DXP treffen?
Ja, zu viel wollen und nicht in Einklang mit dem Budget. Also das ist einfach das, was ich immer wieder am meisten sehe. In Kürze, man bekommt einen AFP mit 1000 Fragen. Man sieht, da durfte jede Fachabteilung mal eine Frage stellen, was sie alles haben will.
Mhm. Ja.
Und am Ende sind 20% notwendig von dem, was da eigentlich steht. Und also mal wirklich sich fragen, vielleicht macht es mal manchmal Sinn, klein zu starten und genau mit diesen Ansätzen heutzutage. Natürlich wollen alle langfristig und zukunftsfähig und so weiter. Da kommen wir aber alle auch her. Und ich glaube, die IT-Welt dreht sich, dass alles noch schneller ist, noch schneller veraltet ist, noch schneller ausgetauscht werden kann. Vielleicht das ein bisschen hinterfragen. Brauche ich immer den Big Boom Bang und 2 Jahre am Projekt, bis ich dann live bin, ist ja schon viel wieder passiert.
Ja, stimmt. Also es ist jetzt auch Thema Nachhaltigkeit halt für das, was man macht.
Genau.
Ja, sonst ist man ja kontinuierlich in einem Change.
Korrekt, ja.
Ja. Sebastian, vielen, vielen lieben Dank für das spannende und ehrliche Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich glaube, wir konnten heute auch nur an der Oberfläche kratzen, logischerweise. Aber vielleicht treffen wir uns nochmal wieder und steigen dann nochmal tiefer ein. Nochmal vielen, vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht und bis bald.
Besten Dank, Kai. Bis dann.
Vielen Dank fürs Zuhören. Brechen Sie die Komplexität, setzen Sie innovative Ideen um und erreichen Sie nachhaltigen Erfolg. Bleiben Sie dran für mehr inspirierende Inhalte bei Disrupting Complexity. Folgen Sie uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer Sie gerne Podcasts hören. Bis zum nächsten Mal.